Hi, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Das war doch schon ein ganz guter Aufschlag, Andrea. Die Sache mit dem Chef, der kommt. Maßlose Überforderung, oder? Das ist ja nachvollziehbar. Ich habe mir für heute ein bisschen den Anfang von Jeremia angeschaut. Und im Hintergrund liegt auch so ein ganz klein bisschen der Gedanke, dass wir demnächst ja eine Gemeindeleitungswahl haben. Jetzt wird es aber keine reine Wahlpredigt, sondern wie Theologen so sind, ich mache immer alles ein bisschen komplizierter. Ich habe mir sagen lassen, ich könnte doch mal das Thema ein bisschen in den Blick nehmen und ich nähere mich mal dem Thema so ganz vorsichtig aus größerer Distanz. Und ich fange mal da an, wo wir als Gemeinde ja so ticken, dass wir sagen, wir leben das Priestertum aller Gläubigen. Wir gehen davon aus, dass Gott nicht eine Person beruft und der sagt, und du machst das jetzt für alle anderen, die brauchen nicht so arg viel Glauben, du managst es. Sondern, dass Gott zum Einzelnen spricht und den Einzelnen beauftragt und beruft und sendet und dass es für jeden von euch, von uns eine Sendung gibt. Also, dass Gott nicht Menschen ruft und zu sich zieht, wenn er sie nicht auch sendet. Und in diesem Kontext fand ich diesen Jeremia-Text gleichermaßen spannend, wie auch herausfordernd. Der ist übrigens heute Perikopentext. Ich habe mir den also nicht einfach nur ausgesucht, sondern ich habe geschaut, was wird denn heute in der Landeskirche gepredigt? Und ich dachte mir, jo, das hat uns auch was zu sagen. Also ich bin mal gespannt, ob euch das auch so geht. Ich lese ihn uns mal. Jeremia 1, 4 bis 10. Da kam des Herrn Wort zu mir. Bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, kannte ich dich. Bevor du von deiner Mutter geboren wurdest, warst du schon heilig für mich. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich antwortete, ach mein Gott und mein Herr, ich kann doch nicht gut reden, denn ich bin noch zu jung. Doch der Herr erwiderte, sag nicht, dass du zu jung bist, sondern geh, wohin ich dich sende und verkünde alles, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und ich werde dich retten. So lautet der Ausspruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund. Der Herr sagte zu mir, ich lege meine Worte in deinen Mund. Sieh her, ich gebe dir heute einen Auftrag. Über Völker und Königreiche stelle ich dich. Du sollst ausreißen und einreißen, zerstören und vernichten, aber auch aufbauen und pflanzen. Das klingt nach einem spaßigen Auftrag, hä? Nicht nur verwalten. Das klingt eher so nach Insolvenzverwalter. Ich habe die letzte Woche versucht, Lia zu erläutern, was Zivilcourage ist. Muss ja auch mal ein paar schwierige Wörter lernen. Sodass in dem Moment, in dem es wichtig ist, dass sich jemand zuständig fühlt, jemand sich beauftragen lässt und nicht wegsieht. So ungefähr. War irgendwie Thema, Kindergarten, irgendwas war. Und irgendwie gibt es darüber ja auch immer noch so eine zuständige Ebene. Also im Kindergarten sind es ja Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner. Im Fall von Lia lauter Kindergärtnerinnen, ja. Also jemand, der nicht in Zivil unterwegs ist, sondern in professionell. Und das ist ja mit zum Beispiel mit Gemeinde auch so. Und das ist ja zum Beispiel irgendwie in einem Staat auch so. Und es gibt ja immer noch so eine Ebene drüber. Und trotzdem suchen wir an verschiedenen Stellen ja Zivilcourage. Also Menschen, die bereit sind, sich zu couragieren, sich ein- und damit auch auszusetzen. Das gilt vielleicht für unseren Gemeindekontext und das gilt, glaube ich, auch für dich und dein Umfeld. Und es ist, glaube ich, genau das, was Gott auch sucht. Also nicht unter diesem Begriff, Gott geht nicht hin und sagt, ich suche Zivilcourage. Sondern er sucht Menschen, die bereit sind, sich ein- und auszusetzen. Es gilt übrigens auch für diesen Prophet, über den wir heute einiges hören. Das Buch Jeremia, weiß jemand, deines Quiz, wie das Buch gerne bezeichnet wird? Es hat noch so einen Spitzname. Das Tränenbuch. Klingt fröhlich, oder? weil der Jeremia wirklich keinen leichten Stand hat. Also der Auftrag, den er kriegt, der ist in weiten Teilen schwierig, niederschmetternd und herausfordernd. Und vielleicht genau deshalb geht Gott so seelsorgerlich mit ihm um, als er ihn beruft. Jetzt will ich nicht sagen, alle Berufung ist gleichzeitig Kampf und Krampf. Aber ich glaube, dass es gut ist, eine gute Basis zu legen, bevor man losgeht. Und das macht Gott hier ganz fein mit Jeremia, zwischen den Zeilen. Es braucht gar nicht viel. Es ist nicht unglaublich lang, aber ich glaube, da steckt ganz viel drin, wenn wir es ein bisschen entblättern. Und jetzt hoffe ich für dich und für mich, dass wir nicht Jeremia 2.0 sein müssen. Und dennoch glaube ich, dass wir da, wo wir beauftragt sind, da, wo wir gesandt werden, da, wo wir unsere Courage gefordert ist, egal ob jetzt zivil oder nicht zivil, egal ob direkt von Gott beauftragt oder, ich sag mal, allgemein in unserem Auftrag als Christen, ich glaube, da ist es wichtig, dass wir hinsehen und nicht wegsehen. Die Sache fängt hier, glaube ich, bei Jeremias Identität an. Und genauso würde ich bei uns auch bei der Identität ansetzen. Du musst deine Wahrheit finden, du musst definieren, wer du bist. Niemand außer dir hat das Recht, dir zu sagen, was du sein sollst oder wer du sein sollst. Ich glaube, so ein bisschen oder so ähnlich lauten ungefähr alle Fazits irgendwelcher Ratgeber unserer Zeit gerade. So, unsere Kultur, glaube ich, erzählt uns, dass Identität etwas ist, was wir in uns selbst suchen und dann nach außen hin erarbeiten müssen. So, das sind so die zwei Dinge. Also entweder geht die Richtung nach innen, geh mal ganz tief in dich, nimm dir Zeit und finde raus, wer du bist. Oder es geht nach außen. Werde jemand. Und ich glaube, Gott findet hier ein drittes. Also weder empfiehlt er uns, nach innen zu gehen, noch empfiehlt er uns, nach außen zu gehen. Letzte Woche war ich wieder in so einer Diskussion, wo es genau um die Frage ging, wovon hängt denn jetzt eigentlich unser Wert ab? Und mein Diskussionspartner hat gesagt, oh, es hängt so stark von meiner Leistung ab, von davon der Karriere, davon, wie ich mein Leben im Griff habe. Das ist immer die Richtung. Und wenn du dein Leben nicht im Griff hast, dann bist du auch niemand. Das fand ich super spannend. Ich glaube, wenn davon unser Leben abhängt, dann hat das zwei verheerende Nebenwirkungen. Und ich kenne beide. Also ich will nicht sagen, weil das ja bei mir nicht so ist, kenne ich das nicht. Sondern ich würde behaupten, überall da, ein schöner Lackmustest. Lackmus kennt ihr? Dieses Papierchen, was man reinhängt, dann wird's blau. Das ist richtig. Oder wird's rot? Das verfärbt sich, ja? Lackmustest. Wenn unser Leben von etwas abhängt und die Sache läuft gut, dann führt es zu Hochmut. Weil ich habe ja was erreicht. Kann man immer schön spüren, wenn man über irgendwas richtig happy ist. Also nicht, dass wir nicht glücklich über Dinge sein dürfen. Aber da, wo wir wissen, wir sind besser als andere, machen wir meistens auch unseren Wert gerade davon abhängig. Gegenseite. Lähmende Angst vor und Zerbruch, wenn es schlecht läuft. Dann bricht nämlich mit meiner Leistung nicht nur meine Leistung zusammen, sondern auch meine Existenz. Also da, wo ich panische Angst habe, dass etwas zusammenbrechen könnte, hänge ich meistens auch meine Existenz dran. Jeremia steht hier genau vor dieser Frage, woher bezieht ein Mensch seine Identität und seinen Auftrag? Und die Antwort, die Gott ihm gibt, glaube ich, stellt eigentlich unser Denken, wie wir kulturell geprägt sind, auf den Kopf. Wir schauen uns das mal in drei Schritten an. Nämlich erstens die Berufung, Identität vor Leistung. Zweitens die Lähmung, Entlarvung von Menschenfurcht. Und drittens die Befreiung, nämlich wie das Evangelium uns freisetzt. Berufung. Die Ausgangslage ist ziemlich kritisch hier. Da ist ein junger Kerl, der bekommt einen großen Auftrag von Gott. Die Details sind einigermaßen verwaschen, die Zustimmung ist einigermaßen fraglich, aber was sicher ist, ist, dass die Aufgabe unangenehm ist. Ob er Lust hat, wird er nicht gefragt. So, das alles hat doch das Potenzial, einen jungen Mann entweder zu brechen oder ihn abschwirren zu lassen. Also wenn an meinem ersten Arbeitstag mein Chef zu mir kommt und sagt, ich würde dich gerne als meinen Stellvertreter aufbauen, sehe ich doch genau diese zwei Optionen. Entweder das bricht mich und ich sage danke fürs Gespräch, ich suche mir einen anderen Ort. Oder es lässt mich direkt abschwirren. Wie cool, erster Tag. Schon Stellvertreter des Chefs. Interessant, was Gott hier mit Jeremia macht. Er sagt zu ihm, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt und dich zum Propheten für die Völker bestimmt. Das ist eine mächtige Zusage, oder? Jetzt ist es immer ein bisschen schwierig, eine Zusage, die an Jeremia geht, direkt auf uns zu münzen. Aber ich glaube, dass es da ein paar Aspekte raus gibt, wo wir Parallelen erkennen werden. Zwischen Jeremia und dir. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Das ist ein interessantes Wort, wenn man ins Hebräische schaut, für erkennen. Erkennen ist sowieso ein interessantes Wort im biblischen Kontext. Aber da steht Yada. Yada ist dasselbe, was Adam ganz am Anfang macht, als er Eva erkannt und dann ist die Eva schwanger. So, wäre jetzt die nicht ganz jugendfreie Variante von erkennen, aber dieses Yada, dieses Erkennen hat einfach nochmal eine tiefere Ebene. Das ist nämlich niemals abstraktes Kopfwissen, also im Sinne von, ich weiß, da kommt einer, den werde ich demnächst schaffen. Sondern es ist eine tiefe, beziehungshafte, wählende Liebe. Das ist das, was Adam macht mit Eva übrigens. Andersrum ist der Zusammenhang. Gott macht Yada. Gott erkennt Jeremia noch lange, bevor es den überhaupt gibt, und zwar auf diese tiefe, erwählende Art. Dieser Jeremia ist so toll, ich müsste ihn erfinden. Sondern weil Gott nicht im Konjunktiv spricht, sagt er dann, und ich mache ihn. Diesen Jeremia mache ich. Diesen John mache ich, diese Andrea mache ich, diese Naima mache ich. Und Gott sagt hier nicht, ich habe doch schon gewusst, mit was ich dich beauftrage, deshalb mache ich einen guten Redner aus dir. Und deshalb habe ich dich auch gewählt. Also ich hatte da so die Auswahl aus diesen ganzen Prototypen und dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich noch einen Propheten, dann nehme ich mal den Jeremia. Hat Gott nicht gemacht. Sondern er hat gesagt, noch bevor du den ersten Atemzug getan hast, bevor du irgendetwas leisten oder beweisen konntest, habe ich schon mein Herz an dich gehängt. Ja, da. Ich hatte schon Beziehung zu dir. Ich weiß, du hattest noch keine Beziehung zu mir, du kanntest mich noch nicht, aber ich hatte dich schon lieb. Der Unterschied zwischen weltlicher und biblischer Identität an der Stelle ist die grundlegende Dynamik. Das, was passiert, wenn Gott mit seiner Gnade kommt. Ich habe immer so große Aussagen. Ich wage es mal zu behaupten. Ich glaube, in fast allen Religionen gilt das Prinzip, Leistung führt zu Akzeptanz. Und ich glaube, das ist so in unserem Kopf drin, dass wir auch immer fragen, was muss ich denn leisten? Was muss ich tun, damit ich angenommen werde? Und hier, das, was Gott mit Jeremia macht, ist wie ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommt, wenn Jesus kommt. Es ist derselbe Gott. Er wird nicht erst zu diesem Gott, als er in Jesus Mensch wird. Das Evangelium ist das Gegenteil. Annahme führt zu Leistung, nicht Leistung führt zu Annahme. Du warst von Gott geliebt und erkannt, bevor du das erste Mal eine Hand rühren konntest. Das ist von außen zugesprochene, nicht erarbeitete Identität. Warum ist es so entscheidend? Weil wenn jemand diesen Auftrag kriegt, muss er davor wissen, wer er ist. Andersrum schwirrt er ab. Und andersrum könnten die Umstände ihn brechen. Nur wenn er weiß, wer er ist, bevor er leistet, kann er auch wissen, wer er ist, wenn alles zusammenbricht. Und wenn dein Wert im ewigen Ratschluss Gottes verankert ist, wenn du weißt, dass er dich schon lieb hatte, bevor er dich gemacht hat, dann kann dir keiner diesen Wert absprechen. So, dann kommt aber bei Jeremia praktischerweise die große Lähmung. Und die käme bei mir bei dem Auftrag auch. Jeremia reagiert auf diese gigantische Zusage von Gott. Richtig motiviert mit einem: Ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Oh. Und das Wort, was Jeremia hier für jung gebraucht, na'a, das beschreibt nicht jemanden, der in Jahren jung ist, sondern jemand, der unerfahren ist, also ein Berufsanfänger. Ohne Status. So, auf den ersten Blick klingt das, was Jeremia sagt, nach vorbildlicher Demut. Also er sagt, da gibt es doch ein paar Leute, die könnten das besser, schick die. Und er sagt von sich selbst, ich bin doch überhaupt nicht qualifiziert, wer bin ich schon? Und dann antwortet Gott in 2 Versen, 7 und 8. Da sagt Gott, sag nicht, ich bin zu jung. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir, um dich zu retten. Also Gott spricht erstmal Jeremias Identität, sein Wesen an und die Beziehung. Und Jeremia antwortet ganz eilfertig und demütig auf der Ebene der Begabung und der Möglichkeiten. Also Gott, ich hab dich lieb, Jeremia kann ich nicht. Und dann korrigiert Gott Jeremias Selbsteinschätzung bezüglich seines Alters. Und dabei geht er direkt an die Wurzel seines Herzens. Es ist nicht ein Mangel an Begabung, was hier vorliegt. Es ist Angst. Angst vor Menschen. Aber was ist Angst vor Menschen? Angst vor Menschen ist die Demut des Stolzes. Ich kann schon sagen, ich kann das nicht, ich bin zu unbedeutend, was werden denn andere von mir denken? Kann ich gut sagen. Dann schaut mein Herz übrigens immer noch nicht auf Gott, sondern dann schaut mein Herz immer noch ängstlich auf sich selbst. Was werden denn andere über mich sagen? Ich habe Angst vor der Kritik von Menschen, weil ich weiß, dass das Urteil von Menschen mein Götze ist. Jetzt würde ich euch gerne sagen, ich bin davon frei, garantiert nicht. Weil ihr habt nachher alle die Möglichkeit, meine Worte zu zerpflücken. Und ich habe Angst davor. Es ist aber nicht meine Aufgabe, Angst davor zu haben. Sondern es ist meine Aufgabe, Gottes Wort zu verkündigen. Das heißt, ich bin Profi da drin, ich kenne mich da aus. Es ist ein Problem von Menschenfurcht. Und wir sind alle nicht frei davon, glaube ich. Oder wenn die Meinung von anderen darüber entscheidet, ob ich mich wertvoll fühle, dann sind diese Menschen meine eigentlichen Meister. Jesus, ich würde ja gerne mit dir kommen, aber erst noch muss ich meinen Vater begraben. Das war die Sache mit dem. Wenn meine Familie stolz auf mich ist, dann komme ich mit. Super haarig. Und Jeremia spielt es hier auch. Und Gott lässt ihn aber daraufhin nicht runterlaufen und sagt ihm, naja, dann hast du recht, dann bist du nicht. Also, wenn ich gewusst hätte, Jeremia, dass du so ein ängstlicher Kerl bist, war mir gar nicht bewusst, aber dann beauftrage ich dich nicht. Was können wir dagegen tun? Mein Versuch, wenn ich hier vorne stehe und Furcht verspüre, ich schaue auf Jesus. Dein Versuch, wenn du der Meinung bist, dass andere Menschen Dinge anders tun oder anders sagen oder was weiß ich was, sollten und damit exakt so ein Umfeld entsteht, wo bewertet und auf und ab gewertet wird. Ich habe eine Empfehlung. Schau auf Jesus. Ich glaube, das funktioniert auf beiden Seiten. Menschenfurcht ist etwas, was sich in diesem Kontext nur ausmerzen lässt, wenn wir auf Gott schauen. Solange wir auf das Problem oder weiter auf Menschen oder auf uns selbst schauen, bleiben wir in dieser Schleife gefangen. Das Interessante ist, Jeremia bekommt ja den Auftrag, sich mit den Magnaten, mit den Priestern, mit dem König von Juda anzulegen. Da kann man schon mal ein bisschen Menschenfurcht verspüren. Das finde ich ganz angemessen, wenn man jung und unerfahren ist. Und er befürchtet, dass sie ihn auslachen, verachten, verwerfen werden, könnte ich mir vorstellen. Und Gott sagt nicht zu ihm, mach ein Seminar in Selbstbewusstsein mit. Könnte ja eine gute Idee sein. Wäre vermutlich die Antwort unserer Zeit. Üb, lern dich zu präsentieren. Zeig, was in dir steckt. Er gibt ihm auch kein Psychologie-Rezept mit an die Hand, sondern er gibt ihm das einzige wirklich wirksame Gegenmittel, nämlich seine Gegenwart. Ich bin bei dir. Ich gehe mit. Wenn der Schöpfer des Universums an meiner Seite ist, wessen Blick sollte ich dann fürchten? Das muss ich mir ein paar Mal sagen. Ich höre das nämlich immer so, als würde es ein Dritter mir zusprechen. Und dann denke ich mir, ja, das ist interessant. Nochmal, für mich und für dich. Wenn der Schöpfer des Universums an deiner Seite ist, vor wem solltest du dich fürchten? So, jetzt kommen wir noch zur Befreiung. Das finde ich nämlich gut. Bisschen Evangelium in diesen Text rein. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über Völker und Königreiche. Bitte nicht. Auszureißen, abzubrechen, zu vernichten, zu zerstören, zu bauen und zu pflanzen. Jeremia bekommt hier einen doppelten Auftrag. Gericht anzukündigen und Gnade zu verheißen. Also abzubrechen und zu pflanzen. Jetzt habe ich euch vorhin schon gespoilert. Und ich möchte auch jetzt euch noch mal ein bisschen spoilern. Es ist eine gute Idee, Jeremia mal zu lesen, glaube ich. Und wenn du weiterlesen solltest, dann stellst du fest, dass Jeremia ein sehr tragischer Prophet ist. Der leidet unter seinem Auftrag. Er weint über das Volk. Er wird geschlagen, er wird in eine Zisterne geworfen, er wird verhöhnt und wird abgelehnt. Das ist wirklich ein lausiger Arbeitstag. Und er trägt eine schwere Last für sein Volk. Und so treu Jeremia auch ist, er kann das Volk nicht retten. Er kann den Untergang Jerusalems nicht aufhalten. Es ist alles am Ende nur ein Schatten dessen, was noch kommt. So. Also Jeremia braucht auch irgendwo noch einen Retter. Einen wahren Retter. Und um Jeremia 1 wirklich zu verstehen und um die Kraft zu bekommen, danach zu leben, glaube ich, brauchen wir auch diesen wahren Retter. Wir können nicht an diesem Punkt stehen bleiben. Deshalb kommt danach auch noch ein bisschen was. Sowohl in der Bibel als auch bei uns. Und dann müssen wir auf den schauen, der nach Jeremia kommt, auf Jesus. Jeremia sagt, ich bin zu jung, ich kann das nicht. Das finde ich nachvollziehbar und ehrlich und irgendwo auch richtig. Und dann kommt Jesus, Gott selber kommt und er verlässt die Herrlichkeit des Himmels als hilfloses Kind. Und er gibt alle die Privilegien auf, die er bräuchte, um das zu können. Deine Identität, deine Bereitschaft, dich von Gott beauftragen zu lassen, hängt nicht von deiner Größe ab, sondern davon, ob der Gott, der selber hilflos wurde, dir seine Hilfe zusprechen kann. So, das Zweite, Jeremia hat echt Angst vor dem Leiden, aber er muss ihn durch. Das kann ich verstehen. Manche Dinge sind mir so angenehm wie eine Gosch voll Reißnägel. Jesus sieht sein Leiden am Kreuz voraus, das ultimative Gericht. Und wenn ich mich an diesen blöden Kelch erinnere, den er trinken muss, und was das mit ihm macht, dann weiß ich, was es heißt, sich trotz Angst beauftragen zu lassen und mutig zu gehen. Dann kündigt Jeremia an, dass Dinge ausgerissen und abgebrochen werden müssen. Es gibt einen, der sich ultimativ ausreißen und abbrechen lässt. Am Kreuz. Verworfen von Gott und von Menschen. Vollkommen durchgefallen nach menschlichen Maßstäben. Nimmt Jesus die Zerstörung auf sich, die du und ich verdient hätten. Warum tut Gott das alles? Warum geht er diesen Weg so zu Ende? Ich glaube, damit wir frei auf ihn blicken, uns an ihn hängen und von ihm alles empfangen können. Deshalb gibt es keine Berufung ohne Sendung, weil Gott in seine Nachfolge ruft, weil es genau der Weg ist, den Jesus geht. Weil das, was hier bei Jeremia nach absolut zu groß und nach menschlichen Maßstäben Überforderung klingt, genau das ist, was Gott tut. Wenn wir nach den Sommerferien in die GL-Wahl einsteigen und diese viel zu große Aufgabe. Dann möchte ich es genau auf diese Grundlage stellen. Nicht, dass wir Menschen suchen, die in erster Linie ein Amt bekleiden und eine Gemeinde leiten, sondern dass wir Menschen suchen, die sich aus dieser Identität, aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Nähe zu Gott beauftragen lassen. Dann jetzt das Zweite. Wenn wir nach den Ferien in die GL-Wahl einsteigen, dann suchen wir nicht 2, 3 solche Leute. Wir suchen 100 oder 130 oder vielleicht bis dahin sogar 132 oder so. Ich weiß es ja nicht. Ich hab vergessen nachzuschauen, wie viele wir genau sind. Gott sucht nicht 4, 5, 6 Leiter für eine Gemeinde. Gott sucht Menschen, die sich von ihm lieben und beauftragen lassen. Da schließt sich der Bogen zu meinem Gedanke mit der Zivilcourage ganz am Anfang. Wir können Gottes Auftrag nicht delegieren. Das ist überhaupt nicht, wie Gott das gedacht hat. Gott sucht Menschen, die ihren Platz einnehmen. Und wenn wir darum beten, dass Gott Menschen beruft für Leitung, dann heißt das gleichzeitig, lasst uns darum beten und Gott fragen, was ist mein Platz? Und was hast du für mich? Und dann sucht Gott Menschen, die ihn lieb haben, aus ihm raus gefestigt mutig gehen. Ich habe mich gefragt, wie kann ich mutiger leben? In einem Umfeld, in dem mich Dinge herausfordern, vielleicht auch in einer Kultur, in der mich Dinge ängstigen. So, und die Antwort lautet mit Jeremia nicht, werde selbstbewusster, sondern die Antwort lautet, schau auf das Evangelium. Schau auf Jesus. Erkenne deine Berufung. Erkenne deine Identität, die steht nämlich fest. Du musst nichts mehr beweisen. Dann zweitens, überwinde deine Menschenfurcht. Wenn das Urteil des ewigen Richters am Kreuz zu deinen Gunsten ausfällt, dann spielt das Urteil deiner Kollegen, deiner Nachbarn, deiner Kultur keine Rolle. Das heißt nicht, dass du es nicht hören darfst, aber es darf dir nicht deinen Wert zusprechen. Sondern dann drittens, geh mutig und lass dich von diesem Gott gebrauchen. Der sucht keine fehlerfreien, hochqualifizierten Helden, sonst hätte er auch Jeremia damals nicht berufen. Sondern er sucht Menschen, die ihre eigene Schwachheit auch eingestehen, damit seine Kraft dann mächtig wird in dir und in mir. Und ich glaube, wenn wir sehen, dass sich Jesus für uns hat brechen lassen, dann finden wir den Punkt, wo wir kühn und demütig aufstehen können und sagen können, Jesus, und ich lass mich senden. Hier bin ich. Amen. Wir wollen zusammen Abendmahl feiern, weil das genau diese Vergewisserung ist. Und vielleicht ist es ja auch mit dieser Vergewisserung für dich heute auch die Beauftragung, wo Jesus uns zu sich zieht, da sendet er uns auch. Wo Jesus uns unsere Identität zuspricht, da schickt er uns genau mit diesem Zuspruch auch in unser Leben in unsere Familien, in unser Umfeld, da, wo er dich haben möchte. Gibt es Abendmahlshelfer, die mutig sich senden lassen und zu mir kommen? Das ist super. Jesus, in der Nacht, als er verraten wurde und mit den Jüngern zu Tisch lag, dann nahm er das Brot. Er dankte dafür, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Jesus, welchen Mut hast du da bewiesen? Dass du gegangen bist, deinen Platz im Himmel verlassen hast, dich hast senden lassen, mittellos, hilflos. Zu deinen Menschen. Danke dafür. Desgleichen. Nach dem Mahl nahm er den Kelch, reichte ihnen den und sprach: Das ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jesus, es ist deine Kraft. Es ist deine Kraft, die Kraft deines Blutes, die uns erlöst und befreit hat. Und ich bitte dich, dass du uns Kraft in deinem Geist gibst, uns senden zu lassen. Mutig zu gehen, wo du sprichst. Deine Erlösung weiterzutragen. Amen. Das Brot geht jetzt gleich durch die Reihen. Und in dieser Zeit werden wir eine Gebetsgemeinschaft haben. Und dann haben wir eine Lobpreiszeit und ihr dürft nach links und rechts vorne kommen und den Kelch empfangen, beziehungsweise hier vorne in die Mitte, wenn ihr den Gemeinschaftskelch möchtet.